herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spiel, Spaß, Wutanfall. Ich bin Max und rede hier im Podcast über alle möglichen Themen rund um Familie. Und das mache ich nicht alleine, sondern dafür lade ich mir immer Spezialisten ein. Und heute ist Nadja bei mir und es geht um ein Thema, mit dem wir, glaube ich, als Eltern alle irgendwann konfrontiert sind. Nadja, erzähl doch mal, wer bist du, was machst du so und dann kommen wir vielleicht drauf, worüber wir heute so reden.
Ja, hallo, ich bin Nadja Puscher, ich bin 38 Jahre jung und komme aus Kirchheim in Hessen. Dort bin ich seit 18 Jahren leidenschaftliche Erzieherin und vor einigen Jahren habe ich mich dann noch weitergebildet zur Beraterin und Coachin und biete in meiner eigenen Familienberatung, psychologische Beratung, Erziehungsberatung, Familien- und Paarcoaching an.
Das klingt auf jeden Fall nach einem Allrounder in dem Bereich, in dem wir unterwegs sind, denn heute geht es um eine relativ lange Zeitspanne. Bei manchen Eltern ist die bis zum 6. und bei anderen bis zum 7. Lebensjahr, je nachdem, wie das denn so läuft. Und ich würde mal vorne anfangen. Wir reden heute drum, fit für die Grundschule, was muss ich eigentlich mitbringen, damit es so klappt? Und wir hatten schon mal eine Folge zum Thema Einschulung. Da war Andrea bei uns. Die hat uns erklärt, was die Schulen so tun, was in den ersten Schuljahren so an Programmen kommt, dass es gar nicht so wichtig ist, wie die Kinder ausgestattet sind, dass sie versuchen, die erstmal auf ein Level zu holen, dass es um ganz viel Gruppendynamik und so geht. Ist eine spannende Folge, ist bei uns im Feed zu finden, aber heute geht es so ein bisschen mehr um den Weg dahin. Also auch eins deiner Kernthemen als Erzieherin, hast du es im Kindergarten viel mit Kindern zu tun, die dann am Ende der Kita-Zeit ja bei euch irgendwann in die Schule kommen. Und ich will aber noch ein bisschen weiter vorne ansteigen. Meine Tochter hat vor der Zeit im Kindergarten schon sehr viel erlebt. Sie hat Fremdbetreuung erlebt, nämlich bei der Oma. Bei uns wurde es familienintern gelöst. Wir hatten keine Tagesmutter, aber auch das ist ja ein Ding, was es häufiger gibt. Und meine Tochter hat mit meiner Frau und mit ihrer Oma schon verschiedene Sachen gemacht. Wie wichtig ist denn das, was man vor der Kita-Zeit schon so tut, für die Entwicklung der Kinder? Und was ist denn gut und was ist vielleicht zu viel? Hast du da eine Idee?
Ja, also bei dem Thema fit für die Grundschule oder fit für die Schule glauben ja die meisten, dass Schulvorbereitung erst mit dem 5. Lebensjahr anfängt, also so das letzte Kindergartenjahr. Aber dem ist nicht so. Also man kann eigentlich sagen, sobald man auf die Welt kommt, wird man aufs Leben, auf die Schule vorbereitet.
Ja.
Also man sollte sich nicht nur auf das letzte Jahr im Kindergarten beschränken, sondern auch die Zeit davor.
Und vor dem Kindergarten?
Natürlich die Einflüsse und die Prägungen, die vor dem Kindergarten laufen, sind da auch schon Basis für.
Meine Tochter liebt Musik. Die war relativ früh schon in der musikalischen Früherziehung oder wie es auch ganz gerne heißt, Kükenmusik. und hat dort schon ihre ersten Liedchen gesungen, Tänzchen gemacht und so. Denkst du, das ist ein wichtiger Teil, solche Sachen, also jetzt nicht nur mit Musik, sondern gibt es ja auch mit Turnen und Körperspiele und solche Sachen. Denkst du, es macht Sinn, sowas mit den Kindern schon vor der Kita-Zeit zu machen?
Also ich würde sagen, es macht alles Sinn, solange die Kinder Spaß daran haben.
Das ist echt toll, ja.
Also egal, was es ist, ob das jetzt in der Natur ist, ob es Musik ist, ob es was Kreatives ist, ob es Sport ist oder Bewegung ist. Alles, was den Kindern Freude bereitet, macht auf jeden Fall Sinn, weil wenn ich mich wohlfühle, kann ich auch gut lernen.
Mhm. Denkst du, dass es auch der Kontakt zu anderen Kindern ist, der da einen wichtigen Faktor gibt? Weil ich glaube, das ist nicht mehr heute so, dass alle Kinder in großen Familien groß werden, sondern viele sind halt eins oder zwei zu Hause oder tatsächlich, obwohl ein anderes Kind da ist, ist das Kind viel alleine, weil ganztags Kita oder ganztags Schule.
Also soziale Beziehungen sind immer wichtig für jeden Menschen. das Sozialverhalten oder auch die Kinder, die sich Vorbildfunktionen abgucken oder auch alles, was generationenübergreifend passiert in ihrer Entwicklung, also bei der Oma sein, bei der Nachbarin, also alles, was die Kinder aufnehmen können und lernen können, macht nun mal Sinn in der Gesellschaft, in der Gemeinschaft.
Ich erinnere mich noch an die ersten Lacherfahrungen meiner Tochter. Das war echt witzig, weil die haben in so einem Krabbelkurs ein Kinderspielzeug gebaut. Und ich habe gedacht als Papa so, was ist das denn für ein Scheiß? Das war ein Bratschlauch, also so Bratschlauchfolie, kennst du? Mit so Konfetti und so zwei, drei bunten Pompons drin. Und dann vorne und hinten zugebunden und das Ding hat halt geraschelt und war bunt. Fertig. Und ich habe gedacht, was soll das denn? Letztendlich hat das Kind das in der Hand gehabt, zusammengeknüllt und sich gekringelt vor Lachen. Und es war so, so niedlich. Und irgendwann bin ich dann auch hin und habe dieses Teil geholt und habe damit geraschelt und blöde Sprüchlein gemacht. Und wir haben so zusammen lachen können. Und ich habe es total unterschätzt. Also ich dachte, das, was die da machen, das ist vielleicht mehr die Muttis beschäftigt. Aber es war tatsächlich so, dass unsere Tochter voll davon profitiert hat. Also das weiß ich nicht, ob man das so richtig einordnen kann. Was meinst du zu solchen Angeboten?
Also ich finde, Lachen ist ja gesund. Also man sagt es ja. Und ich finde, wenn Kinder glücklich sind, dann ist doch, also welches Ziel sollte man sonst verfolgen? Mhm. Und wir Erwachsene, wir haben das ja so ein bisschen verlernt. Also es gibt ja auch Studien dazu, wie oft Kinder lachen und wie wenig wir Erwachsene lachen. Und deswegen finde ich es so schön, wenn man gemeinsam lachen kann.
Also hat mir dann auch Spaß gemacht und im Nachhinein habe ich so ein bisschen gedacht, okay, gut, es hat alles doch einen Sinn. Das Thema Lachen haben wir heute ganz zufällig und deswegen bringen wir es jetzt direkt auch in unserer Rubrik Kindermund tut Wahrheit kund. Und die kommt jetzt.
Ich erinnere mich noch dran, wie mein kleiner Bruder sein erster Witz verstanden hat. Das ist mittlerweile über 20 Jahre her, aber ich weiß es noch ganz genau. Wir haben bei unserer Mutti im Bett gelegen. Und meine Mutter hat den Witz erzählt, gehen zwei Leute über die Straße, sagt der ein zum anderen, lass mich auch mal in die Mitte. Und mein Bruder hat sich gekringelt vor Lache und ich und meine Mutter haben dann abwechselnd immer den Witz nochmal neu erzählt mit Polizisten, mit Feuerwehrmännern. Und jedes Mal aufs Neue war der Witz so witzig, wir haben zu dritt Tränen gelacht. Und heute noch, wenn wir uns sehen, ist der Witz der absolute Renner bei uns. Das war so ein schöner Moment, das werde ich niemals in meinem Leben vergessen.
Ja, das war ganz schön witzig, ne? Also ich muss sagen, das mit dem Lachen ist eine wichtige Sache im Leben. Ich lache wahnsinnig gerne und am liebsten lache ich natürlich auch mit meiner Tochter, weil die so freudig und so ja teilweise durchgeknallt durch die Gegend läuft und auch allen anderen ein Lachen aufs Gesicht zaubert. Ich finde die Definition, die du gebracht hast, einfach total wichtig. Alles, was den Kindern Spaß macht, alles, was Lachen hervorruft, ja, ist eigentlich gut. Das sorgt dafür, dass Schwung reinkommt, soziale Beziehungen sind wichtig. Kommt es auch so ein bisschen auf die Themen an oder würdest du sagen, irgendwas sollte man vielleicht noch nicht machen in dem frühen Alter vor der Kita?
Man kann natürlich viele Themen für die Kinder anbieten. Es ist halt immer auch die Frage, wie kann ich es kindgerecht oder altersgerecht rüberbringen. Von daher würde ich jetzt sagen, sind eigentlich keine Grenzen gesetzt.
Jetzt sind wir schon in einem Alter, in dem zum Beispiel dann irgendwann das Aufnahmegespräch in der Kita stattfindet? Gibt es denn da was man vorweisen muss? Ich überlege gerade, ich habe so einen riesen Ordner mit Dokumenten in die Hand gedrückt bekommen, von Betreuungsvertrag über Impfbescheinigung oder so. Und da gab es auch ein Formular, wo man so ausfüllen konnte, was das Kind gerne tut und was es schon kann und so. Ist das wichtig, dass man da viel vorweisen kann?
Also natürlich, jede Kita oder auch jedes Bundesland hat da besondere Voraussetzungen oder auch ja jeder Kindergarten hat verschiedene Aufnahmekriterien zu erfüllen. Es macht natürlich immer Sinn, wenn auch die ErzieherInnen einen kleinen Einblick in die Entwicklung bekommen.
Okay.
Oder auch Allergien oder vielleicht auch, was das Kind besonders gerne mag. Was auch immer. Natürlich gibt es ja auch rechtliche Vorgaben wie Impfbescheinigungen und so weiter. Also das ist von Kindergarten zu Kindergarten auch ein bisschen unterschiedlich.
Wenn ich jetzt so zurückdenke, war das wahrscheinlich eher dazu gedacht, dass man abcheckt, dass man das Kind besser einschätzen kann.
Ja, also zumindest, dass man so einen kleinen Rundumblick bekommt, Sachen, die man wirklich wissen muss. Mhm. Allerdings bin ich, also ich kann nur immer von mir persönlich ja auch sprechen, ich bin so jemand, ich mache mir gerne auch mein eigenes Bild über die Kinder, über die Familien, weil gerade so am Dorf oder wenn man jemanden kennt, wird ja auch ganz schnell was erzählt, ja, jetzt kommt diese Familie und das Kind kann schon dies oder kann dies noch nicht. Also ich finde, man sollte immer ganz vorurteilsfrei daran gehen und es einfach so auf sich zukommen lassen.
Ich finde, dass es auch total unterschiedlich ist, wie Kinder performen. Also manche Kinder lassen sich dann in einer Situation, wo sie jetzt fremd sind, erstmal hängen, machen sich ganz klein. Andere Kinder blühen sofort auf und sprudeln und lassen alles raus. Also insofern ist es vielleicht auch einfach das eigene Bild, dass man dann auch mit den Eltern abgleichen kann. Das heißt, das, was Eltern aufschreiben und so, ist jetzt vielleicht nicht so das, was man im Kindergarten unbedingt selbst erlebt. Aber damit man es einordnen kann, das ist vielleicht beides wichtig, oder?
Ja, also es ist beides wichtig. Und jeder hat ja auch eine andere Sichtweise. Und das ist ja auch in Ordnung. Und wenn wir jetzt von uns selbst ausgehen, jeder hat ja auch eine andere Rolle. Also ich verhalte mich ja zu Hause auch ganz anders, wie wenn ich draußen bin in der Gesellschaft oder wenn ich an der Arbeit bin. Also da zeige ich mich ja auch ganz anders. Und das dürfen Kinder ja auch. Also sie sind ja zu Hause auch meistens anders als im Kindergarten. Also das kenne ich aus Elterngesprächen, dass dann Eltern plötzlich sagen, bei uns macht er das nicht. Oder also jetzt noch nicht mal das Negative, sondern generell. Was zeigt, was am Kindergarten gerne macht und zu Hause überhaupt nicht.
Ja.
Brokkoli essen zum Beispiel.
Ja, haben wir, glaube ich, in unserer allerersten Folge Spielspaßwutanfall genauso besprochen, dass es Kitas gibt, in denen gut gekocht wird und wo dann plötzlich Kinder einfach alles essen. Und Kerstin hat damals erzählt, dass sie den Kindern öfter mal gesagt hat, und Kerstin hat damals erzählt, dass sie ein Kind hatte, das gesagt hat, es isst auf gar keinen Fall Salat. Und hat sie gesagt, guck mal, da sind rote und grüne Blätter im Salat. Meinst du, die einen schmecken anders als die anderen? Und plötzlich hat das Kind Salat gegessen. Also insofern, Kindergarten und Zuhause sind zwei verschiedene Welten. Was ist denn das, was Kinder im Kindergarten so für sich erwerben müssen? Ich glaube, aus der Blickrichtung der Schule war damals die Aussage, eigentlich nichts. Es ist nichts da, was unbedingt da sein muss. In der Schule kann man ganz viel auch angleichen. In der Schule kann man ganz viel machen, was da auch noch gelernt werden kann. Aber ich glaube, es gibt schon so ein paar Basics, ein paar Verhaltenskompetenzen oder so, die im Kindergarten auch durchaus wichtig sind, damit das Zusammensein einfach funktioniert.
Ja, also da muss ich sagen, ist ja auch die Schulform auch so ein bisschen im Umbruch, habe ich so das Gefühl. Ne? Also früher war es ja auch so, dass es noch mehr Druck gab, das muss man können, bevor man in die Schule geht. Ne? Also vielleicht, man kennt das ja noch so aus eigener Kindheit, bevor du in die Schule gehst, musst du Schuhe binden können oder, ne? Also das hat sich, glaube ich, so ein bisschen gewandelt. Zum Lernen gehen sie ja in die Schule, zum Schreiben lernen, zum Rechnen lernen. Das muss man nicht vorher können. Mhm. Natürlich, wenn Kinder Interesse haben, Buchstaben zu lernen oder Zahlen zu lernen, sollte man das immer fördern.
Ja.
Aber nicht den Druck machen, wenn du in die Schule kommst. Komm, wir müssen schon mal Zahlen schreiben, du musst deinen Namen können. Das sollte man vermeiden möglichst. Mhm. Was Kinder auf jeden Fall können sollten, meiner Meinung nach, ist selbstständig auf Toilette gehen und sich selbst an- und ausziehen, weil natürlich die Lehrer jetzt nicht die Zeit hätten, ein Kind auf die Toilette zu begleiten oder beim Turnen beim Umziehen zu helfen.
Und das macht ihr in der Kita ja ganz intensiv, oder? Also das Lernen, das Miteinander üben, dass das eigenständig klappt, oder?
Genau, also im Kindergarten haben sie die Möglichkeit, auch ohne zeitlichen Druck diese Kompetenzen zu erwerben. Mhm. Aber viel wichtiger als die Fertigkeiten ist natürlich die emotionale Stärke. Mhm. Ja, also dass die Kinder wirklich vom Herzen auch so weit sind, dass sie in die Schule gehen können.
Ich glaube, Wissensdurst ist nicht bei jedem Menschen gleich. Vielleicht ist es auch charakterlich angelegt. Ich erinnere mich noch, dass ich eigentlich keine Lust auf Kindergarten hatte und unbedingt in die Schule wollte, weil mir das im Kindergarten eigentlich zu langweilig war und ich wollte was lernen. Das hat auch eine ganze Weile angehalten, aber das ist, glaube ich, nicht bei jedem Kind gleich. Gibt es da irgendwie Dinge, mit denen man auch so einfach das allgemeine Interesse fördern kann?
Ja, aber wobei ich sagen muss, das ist so, ja, auch Charaktersache. Mhm. Manche haben so eine eigene innere Motivation.
Die ja auch, wenn wir mal ehrlich sind, die wichtige ist.
Und andere brauchen halt ein bisschen länger, bis so vielleicht der Funke überspringt. Mhm. Ne? Wo sie dann merken, ach, das ist ja doch ganz cool. Ja. Ne? Jetzt mache ich da mal mit. Ist wirklich Charaktersache. Und ich muss sagen, da hat sich auch so ein bisschen diese Vorschularbeit, diese Schulvorbereitung in den Kindertagesstätten gewandelt, dass eben nicht jeder das gleiche Arbeitsblatt macht, sondern dass auch individuell geguckt wird, okay, wer ist vielleicht schon ein bisschen weiter oder wer braucht eine andere Förderung oder wer hat auch nach Interessen geguckt.
Ja. Ne? Zum Vorschulbereich kommen wir gleich nochmal. Ich würde aber noch gerne nochmal auf den, also ich sag mal, auf die normalen Kindergartenjahre eingehen. Habt ihr Ziele? Habt ihr gewisse Vorgaben oder so, was in diesen Jahren passieren soll?
Also zum einen gibt es ja den hessischen Bildungs- und Erziehungsplan. Also so ist jetzt in Hessen geregelt, wo auch verankert wird, welche Ziele so verfolgt werden. Es gibt eine qualifizierte Schulvorbereitungsniederschrift, wo auch in Kooperation mit den Grundschulen geschaut wird, was brauchen die Kinder, bevor sie in die Schule gehen, was ist wichtig. Und natürlich dann die eigene Konzeption der Einrichtung, ne? Weil jede Einrichtung hat ja auch ein eigenes Konzept, wonach gearbeitet wird. Und das ist natürlich auch ganz unterschiedlich. Ne? Ist es eine kommunale Trägerschaft? Ist es ein kirchlicher Träger? Ist es ein Waldkindergarten oder? Also da gibt es Unterschiede auch.
Mhm. Und gibt es dann irgendwas, wo ihr sagt, naja, man muss schon schauen, dass die Kinder eigenständig Interesse haben an oder dass die Kinder sich beteiligen oder dass die Kinder irgendwas Besonderes tun oder machen, weil ich könnte mir vorstellen, wenn ich Kinder habe, die so gar nicht ziehen, oder gibt es das überhaupt?
Also natürlich wird im Team ja auch besprochen, wie möchten wir arbeiten oder was möchten wir den Kindern vermitteln. So generell oder halt im letzten Jahr vor der Grundschule. Aber natürlich, es kommt auch so ein bisschen auf die eigenen Kompetenzen an. Ne? Wir ErzieherInnen sind ja auch unterschiedlich. Der eine ist musikalischer, der andere turnt lieber, der nächste bastelt gerne. Also da wird auch geguckt, wer kann die Kinder gut begleiten, auch mit den eigenen Stärken. Mhm. Und das ist ja auch so wichtig, dass Kinder auch spüren, jeder hat so seine eigenen Stärken, jeder hat unterschiedliche Kompetenzen und das darf auch sein. Ne?
Geht es dann auch viel über Beziehung? Also, dass die Vorbildfunktion zum Teil einfach persönlicher wird? Also, dass man merkt, oh, das Kind hat ein ähnliches Interesse wie die Erzieherin, vielleicht machen die öfter mal was oder versucht man dann Kinder in gewisse Richtungen zu begeistern oder?
Also alles geht über Beziehung. Also es heißt ja auch Beziehung oder Bindung vor Bildung. Also wenn ich einen guten Bezug, eine gute Beziehung, eine gute Bindung zu Kindern habe, dann sind die auch eher bereit zu lernen. Dann gucken die von mir ab, dann haben die Interesse, das Neugierverhalten wird geweckt. Also man kann sagen, man kann nicht einfach den Trichter aufmachen, ne, und ja, ja, Wissen rein, sondern die Kinder müssen sich erst wohlfühlen. Es muss so eine gewisse Atmosphäre da sein, damit Kinder lernen können.
Ja, ich glaube, Bindung vor Bildung ist ganz, ganz wichtig. So wie du gerade gesagt hast, das hat einfach so viel Hintergrund zu stimmen, damit Kinder ihre Interessen ausführen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie sicher sind, dass sie ja auch angstfrei mit irgendwelchen Dingen umgehen können und sich so in ihr Experimentieren, ob sozial oder vom Zulernen einfach begeben, dass es einfach wichtig ist, dass da alle Bindungen so ein bisschen gefördert werden. Ist das in der Schule, denkst du, auch noch so?
Schwierig zu beurteilen.
Also ich glaube in der Oberstufe ehrlich gesagt nicht.
Nein. Wobei, also das, was ich jetzt auch so über Social Media mitbekomme, das hat sich schon geändert. Also auch Schule geht jetzt eher in Beziehungsarbeit. Und das war ja früher eher weniger der Fall. Ne? Es war eher so die Distanz zu der Lehrkraft und es ging um Leistung, es ging um Wissen. Aber so diese Beziehungsarbeit, die ist leider untergegangen. Und ich würde sagen, das ist Grundvoraussetzung. Damit ich mich wohlfühle, wenn ich sofort ein komisches Gefühl habe bei dem Lehrer, kann ich nicht lernen, ich bin ja nicht unbefangen, ich habe Ängste, ich bin unsicher. Dann das Thema Fehlerkultur ist ja auch nochmal ein spannendes Thema, ne? Wie wird umgegangen, wenn ich Fehler mache? Wir kennen das mit Sicherheit alle aus unserer Schulzeit. Wir haben auch negative Erfahrungen, vielleicht nicht in der Grundschule, aber in den weiterführenden Schulen. Da gab es vielleicht Lehrer, die haben mit dem Schlüssel nach irgendwelchen Schülern geworfen. Oder
Kollegen, die haben mit Gesangbüchern geworfen.
Also das hat sich geändert, hoffentlich.
Ja, und? Also schon. Ich habe tatsächlich öfter schon gehört, dass irgendwann mal irgendwelche Pfarrerkollegen, ich spezifiziere das jetzt überhaupt nicht näher, weil ich glaube, solche Anekdoten gibt es an vielen Orten, auch Konfirmanden mit allem Möglichen beworfen haben. Insofern, das
ja. Und es macht halt einfach keinen Sinn, weil man die Kinder oder Schüler A nichts lernen, nichts lernen wollen. Und ich finde es so schade, weil es auch gerade in der Zeit, es finden so viele Prägungen statt fürs ganze Leben und das bekleidet einen auch das ganze Leben.
Ja, du hast vollkommen recht. Also ich sehe es ganz genauso. Wir haben eigentlich eine große Chance, wenn wir mit Kindern, mit Jugendlichen in irgendeiner Form arbeiten dürfen. Denn wenn wir mal ehrlich sind, kann man gegenseitig einfach voneinander viel profitieren. Und wenn ich das so verstehe, dass man sich aneinander abarbeitet und jeder dem anderen irgendwas eintrichtern muss, dann habe ich einfach immer ein Druckverhältnis und es macht mir selber auch Mühe und Arbeit. Und wenn wir versuchen, gemeinsam irgendwie gute Erfahrungen zu machen mit verschiedenen Sachen, ist es was anderes. Das ist also in meiner Arbeit mit Jugendlichen tatsächlich häufiger der Fall, dass ich sowas erlebe, aber mit Kindern ist es eigentlich dasselbe. Es braucht einfach diese liebevolle Beziehung miteinander und das sich öffnen für den anderen, damit da was funktioniert. Wo unterscheidet sich denn jetzt eigentlich die Vorschule vom normalen Kindergartenalltag? Gibt es da einen Stundenplan?
Nein, da gibt es keinen Stundenplan. Es ist tatsächlich so, dass wir Erzieherinnen den Blick auf die Kinder haben und in ihrer Entwicklung ganz individuell begleiten. Mhm. Und natürlich schauen wir, was braucht jetzt das Kind so im letzten Jahr vor der Schule. Aber man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass man jetzt extreme Programme da auffährt oder ganz, ganz gezielte Arbeit macht. Am wichtigsten ist tatsächlich das freie Spielen für die Entwicklung.
Okay.
Und das auch so in die Köpfe zu transportieren, ist gar nicht so einfach, weil Eltern natürlich denken, so, jetzt
wird hier mal was
gelernt.
Das letzte
Jahr vor der Schule, jetzt muss hier alles Mögliche laufen an Aktivitäten, an Vorschulblättern, Förderung und. Und wenn wir dann sagen, ja, aber das freie Spielen, das Spielen generell, auch Tischspiele, ist ganz, ganz wichtig für die Vorschulreife der Kinder, dann hat man dann meistens erstmal so
Unverständnis.
Je, wirklich? Also es ist so in den Köpfen noch verankert, jetzt müssen Programme laufen.
Ich kenne das so, dass man dann auch die Kinder mitentscheiden lässt, welche Projekte sie machen wollen. Das finde ich eigentlich immer ganz cool, wenn die Kinder sagen, ja, wir wollen dann mal was mit Bienen machen. Dann kommt mal ein Imker und zeigt denen, wie so ein Bienenstock funktioniert. Und sie machen so ein Bio-Projekt oder so.
Ja, also man schaut schon so im Jahresablauf, im Jahreskreis, was stehen so für Aktivitäten, Feste an oder welche Möglichkeiten hat man auch vor Ort. Aber das sind auch die Sachen aus dem alltäglichen Leben, zum Beispiel Büchereibesuch.
Mhm. Ja.
Ne, also so einfache Sachen, wo die Kinder ganz, ganz viel lernen und mitnehmen können.
Und auch kennenlernen, einfach so Strukturen, ne?
Ja, auch was man so vor Ort für Möglichkeiten hat, ne? Oder im Garten zu schauen. Wir zum Beispiel haben einen Generationengarten, wo auch was angebaut wird, wo man mal hingehen kann, wo man auch mit anderen Leuten mal ein bisschen ackern kann oder was aussehen kann. Im Wald unterwegs zu sein. Also oftmals sind es die kleinen Sachen,
die zu Horizonterweiterung führen.
Genau.
Ja. Ja, also ich sehe das total. Ich finde es auch wichtig, dass man in der Kita-Zeit einfach viel kennenlernt, viel sehen kann. Viel, auch andere Erfahrungen macht, die man vielleicht im Elternhaus nicht hat. Weil ja, auch wenn ich mit meinen Kindern viel mache, gewisse Sachen habe ich einfach nicht vielleicht so auf dem Schirm. Also keine Ahnung, ich glaube, ich war mit meinen Eltern nie in einer Bücherei, weil das war in der Zeit einfach nicht so die Phase. Klar, ich hatte Bücher, ich mochte meine Bücher, aber ja. Und bei uns gehen die Kinder tatsächlich auch in die Bücherei. Und ganz viel in den Tierpark. Es gibt einen Tierpark, der ist kostenfrei. Und das ist natürlich ideal. Da kann man relativ schnell hinlaufen und so ein Ausflug in den Tierpark ist immer ein Highlight.
Ja, ich finde es auch wichtig, wenn die Kinder so vor Ort die verschiedenen Institutionen oder Gebäude kennenlernen. Wir waren dann auch mal in der Kirche. Also wir sind zwar ein kommunaler Träger, aber trotzdem ja auch vernetzt mit der ortsansässigen Pfarrerin. Und die Kinder fanden das total spannend, einfach so in die Kirche zu gehen. Und als die Pfarrerin dann gesagt hat, ja, ich kenne dich. Ja, woher kennst du mich denn? Ja, ich habe dich getauft. Und ne, so dieses Aha-Erlebnis. Und die waren dann sofort on fire und wollten wissen, ja, wie. Und dann hat die Pfarrerin erzählt, ja, hier ist das Taufbecken. Mhm. Und also das sind so Momente, wo man merkt, ja, die Kinder brauchen einfach diese Aha-Momente.
Ja, ja. Ja, Kinder checken ja auch solche Links nicht unbedingt. Ich bin irgendwann mal getauft worden und dann kennt mich die Frau, die da vorne steht oder der Mann, der da vorne steht. Ja, ich finde es auch mal ganz lustig. Ich wurde mal gefragt, ich habe ein Paar verheiratet und hatte im Kindergarten mit den Kindern zu tun. Und die Kinder waren schon dabei bei der Hochzeit. Die fanden das ganz toll. Es war ein Riesending. Und ich habe halt die Hochzeit gemacht als Pfarrer und wurde dann gefragt, wann heiraten wir denn alle mal wieder? Weil die Kinder der Auffassung waren, wir wiederholen das. Ja, das stimmt. Es war ja so schön. Ah, könnte ich immer wieder machen. Immer wieder. Ja, aber Das ist, glaube ich, was wirklich wichtig ist, dass die Kinder da auch Sachen einfach drumherum kennenlernen. Gibt es auch so einen gewissen Plan, welche Dinge sind immer auf dem Tableau, wenn es um die Vorschule geht? Buchstaben nachfahren, Schwungübungen oder so, wird das noch gemacht?
Ja, das wird noch gemacht. Also das ist tatsächlich so, dass wir schon gucken, dass Kinder zum Beispiel den Stift gut halten können, dass der Umgang mit der Schere, mit Kleber gut funktioniert, dass die Kinder auch vielleicht mal mit dem Locher umgehen können, was ein
Bastel-Skills.
Ja, auch wie organisiere ich mir einen Arbeitsplatz, ne, wenn ich auch ein Blatt ausfülle. Ne,
das kann ich heute noch nicht.
Wie das liegt, wie muss ich den Stift halten, wie kann ich das einheften. Also das sind ja auch so Fertigkeiten, die man für die Schule ein bisschen trainieren kann.
Also das wären so Kurse, da könnte ich auch echt noch teilnehmen und würde da vielleicht auch noch was lernen. Na gut. Finde ich aber durchaus durchdacht, dass ihr euch darüber Gedanken macht, weil das sind ja so Sachen, da kann es in der Schule dann vielleicht wirklich Konflikte geben. Und wenn das schon mal vorab geklärt ist, dann brauchen sich die Lehrer darum schon mal nicht kümmern. Ne?
Ja, und Übung macht ja den Meister. Ne?
Auf jeden
also,
Fall.
Und es ist ja auch von der Frustrationstoleranz so, ne? Wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Kind hat noch nie probiert, einen Zettel in einen Hefter einzubringen. Und wenn es das schon in der Schule kann, dann hat es diesen Stress schon mal nicht.
Ja, es hat vor allem auch das Gefühl von Selbstwirksamkeit irgendwo. Ne? Also wenn ich in die Schule komme und bin ich der Blödeste, der da sitzt, weil ich es nicht hinkriege, mein Blatt einzuheften, dann bin ich insofern gut vorbereitet, da meine Gefühlswelt nicht komplett verrückt spielt, weil ich denke, warum können die das alle und ich nicht? Also finde ich einen wertvollen Gedanken an der Stelle, solche praktischen Stolpersteine einfach abzubauen.
Und ganz wichtig, was du gerade sagst, die Gefühlswelt, also dass die Kinder auch mit ihren Gefühlen umgehen können, mit Konflikten umgehen können.
Ja.
Also das finde ich auch, ist ganz wichtig, dass Kinder lernen, ja auch Konflikte selbstständig zu klären, weil die treten auf, die werden immer wieder passieren und wenn sie das ohne Hilfe gewaltfrei können, wäre das natürlich super.
Ja, klar. Also ich glaube, diese Dinge des Zusammenlebens, für die hat man einfach in der Kita noch mehr Zeit als in der Schule. Das ist vielleicht auch einfach gut so, weil das die Grundlage ist. Wenn ich ein absoluter nicht beziehungsfähiger Mensch bin, dann werde ich wahrscheinlich überall anecken. Und wenn ich da in der Kita schon mal vorgeprägt werde, dann habe ich es in der Schule nicht so schwer.
Ja, und die Frustrationstoleranz, also die finde ich auch total wichtig, ne? Wenn zum Beispiel auch, weiß ich, das Frühstück fällt jetzt auf den Boden, ne? Und das Kind ist dann total hilflos und denkt, ja, was mache ich denn jetzt? Dass es dann auch solche Situationen schon kennt, ne? Dass man es wieder aufheben kann, dass man es abwaschen kann, dass man jetzt nicht gleich
ausrasten muss,
dass man nicht das Gefühl hat, jetzt ist mein Leben zu Ende. Also solche Situationen halt auch zu üben. Und das gehört ja auch wieder zur emotionalen Stärke, zur Widerstandsfähigkeit. Also das sind so die für mich wichtigsten Voraussetzungen.
Aber das sind ganz andere Skills, als die man vielleicht jetzt direkt erwarten würde, wenn Kinder in die Schule kommen sollen, sondern es sind eigentlich Selbstverständlichkeiten, die aber nicht selbstverständlich sind, sondern für Kinder, die alles in dieser Welt neu kennenlernen müssen, sind es keine Selbstverständlichkeiten, dass man das kann. Aber das ist trotzdem was, wo man ein gewisses Augenmerk drauf haben muss, damit das irgendwie dann gut gemanagt wird. Und da geht, glaube ich, auch viel über Begleiten und Schulen in Gefühlen, oder? Am Ende.
Auf jeden Fall. Also die emotionalen Kompetenzen sind erstmal so die Basiskompetenzen und diese Fertigkeiten und Fähigkeiten, das sind alles Trainingssachen, Übungssachen, das kann man lernen. Deswegen sagte ich ja schon, man muss nicht schon den Namen schreiben können oder rechnen können, sondern wenn man emotional gestärkt ist, wenn man sein Selbstbewusstsein geschult hat und vor allen Dingen, wenn man mit Freude dabei ist, dann kann es eigentlich nur gut werden.
Gibt es denn auch irgendwas, womit man Motivation oder Interesse so ein bisschen befeuern kann?
Also, was die Kinder immer spannend finden, sind Experimente. Also, das wird ja auch ganz oft in dem Alter angeboten, weil das nochmal so einen ganz anderen Effekt hat und so eine andere Besonderheit für die Kinder ist als jetzt ein starres Bastelangebot oder ein Malangebot oder ein Schreibangebot. Also das mögen Kinder ganz besonders und da werden ja auch ganz andere Fähigkeiten nochmal trainiert und gefragt.
Sag mal, was sind so Experimente? Reden wir da so vom Klassiker des Kristallezüchtens oder was genau ist das?
Ja, ganz unterschiedlich auch. Was sind die Interessen der Kinder? Und wenn ich jetzt gerade mal an die Jahreszeit denke, der Schnee ist draußen, es ist eisig. Man könnte da auch ganz vieles machen, beispielsweise Schnee einfärben. Die Kinder könnten ihren Namen in den Schnee zum Beispiel schreiben. Ach, du hast den gelben Schnee im Kopf.
Mhm. Ich habe einen Hund.
Den sollte man nicht essen. Das kann man Kindern auch sagen. Niemals gelben Schnee essen.
Ja.
Ja, man könnte ganz unterschiedliche Sachen einfach machen. Auch zu gucken, den Schnee mal reinholen und in ein Gefäß zu füllen und mal gucken, ja, wie
es
viel
Schmutz.
Es
wird ja wieder Wasser drauf.
Ja, und oder auch wie viel Schmutz ist da eigentlich drin.
Ja.
Der könnte gefiltert werden oder ach, man kann ganz viel machen. Und wichtig ist halt immer auch, die Ideen und Interessen der Kinder mit einzubeziehen.
Finde ich gerade total spannend. Du redest von Schnee. Jetzt gerade, während wir aufnehmen, liegt noch Schnee. Daran merkt ihr, dass wir ein bisschen vorproduzieren. Aber ich denke, wir müssen auf jeden Fall mal zeigen, wie Kristalle züchten geht. Das machen wir auf Insta. Besucht uns doch bei Spielspaß Wutanfall Instagram. Aber besucht auf jeden Fall auch Nadja, denn die macht auch ganz viel wichtige Arbeit auf Instagram mit ihrer Familienberatung. Familienberatung Nadja Puscher oder Content, der sich so eher an ErzieherInnen richtet, aber bestimmt auch für Eltern interessant ist, unter dem Namen Pädagogenschmiede. Und wenn ihr Kristalle nachzüchten wollt und es funktioniert nicht, wie ich euch die Anleitung gezeigt habe, dann schreibt uns an post@spielspaßwutanfall.de oder schickt uns einfach eine Sprachnachricht per WhatsApp an 01522 6489791. Da nehmen wir auch Kritik oder Vorschläge für neue Folgen oder entgegen. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns schreibt und Kristalle züchtet. Habe ich immer gern gemacht. Sag mal, wie gehe ich denn damit um, wenn mein Kind Ängste hat mit dem in der Zeit, gerade in der Zeit der Vorschule vielleicht Angst davor hat, sich zu verändern, aus dem Kindergarten raus in die Schule zu kommen. Viele Kinder werden sich wahrscheinlich freuen, so wie ich mich damals auch gefreut habe. Aber wahrscheinlich gibt es auch die ein oder anderen, die Ängste haben. Wie geht man damit gut um?
Ja, also Ängste kommen ja meistens zum Vorschein, weil vielleicht die Kinder schon mal irgendwas Negatives von der Schule gehört haben oder selbst mitbekommen haben. Vielleicht haben die Eltern mal was Negatives erzählt oder durch die Geschwister, also größere Geschwister. Wichtig ist natürlich immer, die Ängste ernst zu nehmen und zu schauen, ja, wo kommen sie denn her?
Ja.
Man merkt aber auch, dass die Kinder im letzten Kindergartenjahr auch so eine Entwicklung durchmachen. Also man sagt ja auch so diese Wackelzahnpubertät. Also es ist tatsächlich so, dass da Entwicklungsschritte stattfinden und Kinder dann auch drüber nachdenken, welche Rolle habe ich jetzt, was kommt da auf mich zu. Also sie bekommen auch irgendwann so ein Bewusstsein, naja, jetzt bin ich die Große und jetzt bald muss ich in die Schule. Also das beschäftigt Kinder. Da kann es auch passieren, dass Kinder plötzlich in alte Verhaltensmuster zurückfallen oder auch nochmal ja, so Situationen sind, wie Kinder möchten plötzlich nicht mehr so gerne in den Kindergarten kommen oder auch wieder einnässen oder. Also sowas kann alles passieren, das ist normal.
Und was ist das der gute Umgang mit diesen Ängstephasen?
Also wichtig ist erstmal auch, das vielleicht den Erzieherinnen mitzuteilen, dass sie wissen, okay, zu Hause sind vielleicht Ängste schon da? Und damit man sich gemeinsam auf die Suche begeben kann, gab es eine Situation vielleicht, kann man vielleicht auch mit mehreren Kindern in der Gruppe das irgendwie positiv verstärken? Ansonsten versuchen, ja, die Ängste irgendwie zu nehmen. Mhm. Klingt natürlich jetzt auch erstmal schwierig. Man müsste ja auch herausfinden, woran es liegt.
Ja.
Und dann zu beobachten, wenn es natürlich lange, lange so ist, dann ja, muss man mal aktiv werden, vielleicht sich auch mal eine Beratung suchen, die da vielleicht auch noch mal ein bisschen unterstützend sein kann.
Und schauen, woran es liegt.
Genau.
Mhm. Gut, ich meine, das ist natürlich ein Thema. Ängste können immer von verschiedenen Dingen herkommen und müssen nicht daher aufbrechen, was eigentlich der Grund ist. Dementsprechend lohnt sich da ein Blick. Ängste sind auf jeden Fall ein riesiger Flop, aber wir sind jetzt in unserer tollen Rubrik Flifla-Flops, wo es auch um Flops geht.
Flops.
Und damit herzlich willkommen in der Rubrik und wir reden über deine Flops zum Thema Fit für die Grundschule. Dein erster Flop.
Ja, also das, mein erster Flop wäre halt so Floskeln wie, ja, jetzt beginnt der Ernst des Lebens, so ein bisschen zu vermeiden,
ja.
Weil Kinder kriegen da so indirekt schon Ängste.
Ja, ne? Floskeln, sowas wie jetzt beginnt der Ernst des Lebens, sind einfach genauso dämlich wie diese, solange du deine Füße unter meinen Tisch streckst. Das geht einfach nicht. Es ist
ja, also, dass man achtsam kommuniziert und ja, ein bisschen drauf achtet. Ja, auch generell keinen Druck ausüben. Man kennt ja auch von den Eltern, das ist auch normal, die Vergleiche. Oh, meiner kann das schon und ach, jetzt fängt er an zu lesen und der kann die Zahlen schon schreiben. Und naja, und andere Eltern bekommen dann so das Gefühl, okay, jetzt muss ich aber aktiv werden.
Ja,
und wir hängen ja total hinterher. Ich meine, das ist ja auch schon ein Thema, wenn die Kinder klein sind. Ne?
Krabbeln lernen.
Genau, diese Vergleiche. Also generell keinen Druck auszuüben. Was auch ein Flop ist, nur weil man jetzt glaubt, ja, das Kind muss jetzt in die Schule und lernen, dass man das kindliche Spielen einschränkt. Ich hatte ja gesagt, das Spielen ist ganz wichtig. Und das sollte man auch aufrechterhalten und beibehalten und nicht das Gefühl haben, nee, das müssen wir jetzt abbrechen, Spielen ist jetzt nicht so wichtig, jetzt wird gelernt. Ja. Nicht negativ über die Schule sprechen, also möglichst nicht.
Also ist das auch ein Flop, negativ über die Schule zu sprechen?
Richtig, ja. Das wäre auch so ein Flop von mir.
Ja, da muss ich aufpassen.
Also eher so die positiven Verstärker. Ne?
Ja.
Natürlich, man wird es nie komplett vermeiden können, weil auch bei Familienfeiern oder was auch immer, kommt das Thema Schule immer mal auf und dann wird erzählt, ja, früher bei mir und dann werden so diese alten Geschichten rausgeholt.
Mhm.
Muss man halt schauen, es gibt Kinder, die sind einfach hochsensibel und reagieren dann auch entsprechend drauf. Also das könnte halt Ängste auslösen.
Mhm.
Ja, und wenn diese Unsicherheiten, Ängste da sind, dann sollte man die auch zulassen können.
Mhm.
Also das wäre so der nächste Flop, nicht Gefühle abzusprechen. Also das nicht so absprechen von wegen, ja, jetzt stell dich mal nicht so an. Du bist doch jetzt schon groß, da musst du jetzt durch. Sondern das Kind wirklich ernst nehmen und in seinen Gefühlen begleiten.
Mhm.
Ja, dann die Schwächen zu akzeptieren. Ich glaube, das ist für Eltern schwierig.
Das Schwierigste, ja.
Weil Eltern wollen immer das Beste für ihr Kind.
Klar.
Und es ist aber nun mal so, jeder ist von uns anders und jeder hat unterschiedliche Stärken, aber auch Schwächen. Und das, da sollte man sich vielleicht auch eher auf die Stärken des Kindes konzentrieren.
Absolut.
Das waren schon fünf, ne?
Ich habe dem sehr wenig hinzuzufügen, deswegen, du hast es super erklärt und ich habe mich wenig unterbrochen, aber das waren unsere Flifla-Flops. Jetzt kommen wir nochmal zu einem Thema, das da auch vielleicht ein bisschen einhergeht. Was muss man denn vor der Grundschule noch so erledigen? Also irgendwie muss ich das Kind zur Schule anmelden. Kinder müssen ja auch in Deutschland in die Schule, ne? Wie ist das so bei euch? Es ist an vielen Orten wahrscheinlich nicht ganz gleich, weil Bundesländer und Kreise das unterschiedlich handhaben und so weiter. Aber wie ist es bei euch?
Ja, also bei uns ist es so, wenn die Kinder im Kindergarten sind, also sind ja dann auch gemeldet in der Kommune, werden die angeschrieben von der Grundschule.
Ja.
Und dann wird so ein erstes Kennenlernen vereinbart. Das ist meistens so anderthalb Jahre, bevor die Kinder eingeschult werden. Da findet schon mal so ein Erstkontakt statt zwischen Schulleitung oder Lehrkräften und den Eltern und den Kindern, dass sie schon mal frühzeitig merken, okay, das ist die Schule, da gehe ich dann im Jahr hin. Und das nimmt schon mal vielleicht so ein paar Hemmungen und Ängste.
Und dann?
Ja, und dann, was ich vielleicht noch dazu fügen könnte, es gibt ja vielleicht auch Eltern, die heute kitafrei die Kinder erziehen. Ich glaube, die müssten sich dann sogar selbst drum bemühen und sich halt bei der Schule anmelden oder wenn jetzt jemand von weiter weg dazuzieht, also sowas. Und dann, ja, dann geht es erstmal so seinen Lauf und die Kinder werden im Kindergarten halt entsprechend vorbereitet auf die Schule. Wobei ich auch sagen möchte, dass Erfolg natürlich auch immer zu Hause beginnt. Ne? Ja. Also natürlich, der Kindergarten ist da und es wird auch viel gemacht, so in der Gemeinschaft und in der Gruppe. Aber das Wichtigste ist natürlich auch die Basis zu Hause.
Wenn das auch nicht zusammen gedacht wird, ist es immer blöd. Also ich finde, da darf man durchaus nochmal betonen, dass das Ganze eine partnerschaftliche Erziehung ist. Und zwar nicht nur der Eltern und der Kindergarten ist Dienstleister und nicht nur des Kindergartens und die Eltern sind nur am Rand Zaungäste, sondern da muss beides was laufen. Und diese Erziehungspartnerschaft ist wahnsinnig wichtig und auch die Absprache dazwischen ist einfach gut. Da freuen sich auch, glaube ich, ErzieherInnen, wenn man ihnen das zugesteht, dass da ein wichtiger Beitrag geleistet wird, der aber nicht ohne die Mitarbeit von zu Hause funktioniert.
Ja, das ist so wie ein Puzzle, ne? Also man braucht halt viele Teile,
die zusammenwirken.
Genau. Ja, und dann ist es im Kindergarten so, dass es immer mal wieder Aktivitäten gibt oder Kooperationen auch zwischen der Schule und der Kita. Das kann ganz unterschiedlich sein. Das können gemeinsame Ausflüge sein. Das kann gemeinsames Bewegungsangebot sein. Oder die Kinder werden mal eingeladen in die Schule und dürfen sich da mal eine Klasse anschauen. Da wird vielleicht schon mal gefrühstückt oder was vorgelesen. Mhm. Dann irgendwann gibt es noch Schnuppertage, so heißt das jetzt bei uns in der Gegend, wo die Kinder auch noch mal so bestimmte Angebote mitmachen, wo schon mal die Lehrer ein bisschen drüber gucken, ne? Wie machen sie so mit? Und ja, und dann letztendlich gibt es dann auch noch diese schulärztliche Untersuchung.
Vom Gesundheitsamt normalerweise, ne?
Genau, wo dann auch noch mal geschaut wird, auch was so körperlich.
Ob alles fit ist, ob die Brille notwendig ist und so. Das.
Genau, und dann ist irgendwann der Tag gekommen.
Der Tag X gekommen, die Einschulung beginnt. Naja, das ist alles total spannend und für mich ist noch eine Sache ganz interessant, denn wir haben uns so ein bisschen Gedanken gemacht, was muss denn so passieren? Und eine Sache ist echt was, wo ich auch, als ich die Frage mit der Redaktion durchgegangen bin, gedacht habe, hey, gut, dass wir das mitdenken. Was muss ich zu Hause im Kinderzimmer und so ändern? Was sind die Dinge, die da anders sein müssen? Weil ich jetzt überlege, im Tipi lassen sich schlecht Hausaufgaben machen.
Obwohl es ja kindgerecht wäre, ne? Wenn Kinder sich bewegen und auf dem Boden liegen und
bei uns im Tipi ist so eine dicke Matte. Ich glaube, da kann man schlecht drauf Sprungübungen machen.
Das ist richtig. Also natürlich sollte schon auch ein kleiner Arbeitsplatz da sein für die Kinder, auch schon von dieser Wertigkeit, ne? Wenn die Kinder einen eigenen Schreibtisch hätten, ist das natürlich ein ganz anderes Feeling, wenn Kinder dann dort sitzen und Hausaufgaben machen oder für die Schule üben. Mhm. Das hat nochmal so einen ganz anderen Anreiz.
Ich glaube aber, es ist trotzdem wichtig, nicht zu unterbinden, dass dann im Tipi noch ein Buch gelesen wird für die Schule oder so, ne?
Ja, also ich denke, das sollte gut ausgewogen sein. Ja. Dass man jetzt vielleicht nicht das Fernsehen laufen hat und nebenbei Hausaufgaben macht.
Dazu könnt ihr euch gerne unsere Folgen zu Kinder und Medien mit Viola Hoffmann anhören. Zwei haben wir davon gemacht. Insbesondere in der ersten ging es da auch um Medienzeit und solche Dinge. Und ich glaube, ich würde den Fernseher bei den Hausaufgaben in jedem Fall auslassen. Denn das ist, glaube ich, nicht förderlich. Weder für das Fernsehen, noch für das Kind, noch für die Hausaufgaben.
Ja, und wir kennen es ja von uns selbst, ne? Also wenn jetzt verschiedene Stressoren laufen, das Radio, der Fernseher, und da möchte man dann vielleicht gute Arbeit leisten, ne? Die Steuererklärung neben dem Radio, Fernseher und dem Bagger, der draußen vielleicht irgendwo noch rumwuselt, kann man sich halt auch schlecht konzentrieren.
Ja, ne? Aber du würdest wahrscheinlich auch keine hermetische Abriegelung machen am Arbeitsplatz der Kinder, oder?
Nein, weil Kinder sind es auch vom Kindergarten gewöhnt, dass sie in einer gewissen Geräuschkulisse konzentriert arbeiten können. Ja, also das.
Ja. Weil ich erinnere mich noch, bei mir war das immer so, ich hatte nie ein Problem damit, in riesigen Müllbergen auf dem Schreibtisch mein Zeug zu machen. Heutzutage ist es ein bisschen anders, aber ich bin immer noch so, dass ich mit Chaos um mich rum und mit Lautstärke um mich rum eigentlich gut umgehen kann. Bei meiner Frau ist es komplett anders. Also bei meiner Frau liegt auf dem Schreibtisch außer dem Buch, das sie jetzt gerade benutzt, und dem Laptop, an dem sie gerade ihren Unterricht vorbereitet, nichts. Gar nichts. Und anders kann sie auch nicht arbeiten. Wenn da noch eine Tasse steht mit Kaffee, dann ist es das aber da ist schon ausgeschöpft. Sie kann mit Chaos und mit ablenkenden Dingen überhaupt nicht. Bei mir ist es nicht so arg, aber ich glaube, Kinder sind es in der Regel auch noch gewohnt, oder?
Ja, also natürlich A vom Kindergarten, weil wenn man auch bedenkt, dass man in einem 40, 45 Quadratmeter Raum vielleicht mit 25 Kindern ist und dort konzentriert arbeiten möchte oder etwas konzentriert spielen möchte, das ist für uns Erwachsene undenkbar. Also ich meine, ich kenne es ja tagtäglich, wenn ich da irgendwas aufschreiben soll, eine Dokumentation oder nochmal ein Protokoll von einem Elterngespräch, das kann ich nicht mit 25 Kindern machen.
Ja, also ich kenne das auch, wenn man dann kurz mal was besprechen will und dann wuselt's und brüllt's und dann auf einmal fällt jemand aufs Knie und braucht Rescue Support. Einfach viel dazu, das auszuhalten. Ja, aber es ist für Kinder, glaube ich, nochmal eine andere Welt. Ich glaube, irgendwann kommt der Punkt, wo man dann tiefer in die Konzentration rein muss, wo man dann auch das Kind einfach individuell wahrnehmen muss, was braucht es gerade, habe ich das Gefühl, es klappt besser am Küchentisch, oder sollte es so sein, dass die Mama immer in der Nähe ist oder der Papa oder wer auch immer, damit wir miteinander sprechen können? Oder ist es die Ruhe, die gebraucht wird? Oder ist es eine störungsfreie Umgebung? Oder ist es das eigene Zimmer? Ich glaube, da gibt es nicht das Patentrezept, oder?
Nein, und Kinder spüren das selber schon. Also es gibt auch Kinder, die sich dann rausziehen. Mhm. Ne, die möchten dann vielleicht auch mal gerne ein bisschen Ruhe in einem separaten Raum oder mal irgendwo spielen, wo es ruhiger ist.
Ja.
Oder man kennt es ja auch von Kindern, dass sie manchmal sitzen und gucken aus dem Fenster und träumen. Ne, also so Tagträume zum Beispiel.
Kenne ich gar nicht, habe ich nie gemacht.
Und da nehmen die sich automatisch schon ihre 5 Minuten Pause mal.
Meine LehrerInnen haben sich herbe bei meinen Eltern beschwert in der Grundschule, weil ich immer aus dem Fenster geguckt habe und die Vögelchen beobachtet habe. Ich konnte halt aber trotzdem antworten, wenn sie mich was gefragt haben, weil ich halt zuhören und Vögel gucken gleichzeitig konnte. Und da gab es wirklich schwere Beschwerden, dass ich die Lehrer nicht ernst nehme und so. Also ich darf nur wenig von meinen Erfahrungen von der Schule erzählen, damit meine Tochter die Motivation behält. Da muss dann immer meine Frau dran. Ich habe heute wieder viel gelernt. Nadja, vielen Dank, dass du da warst und mir so viel Einblick eröffnet hast über diesen Anlauf, diesen weiten Weg in Richtung Schule. Ich habe gelernt, dass es wahnsinnig wichtig ist, egal ob mit Natur, Bewegung oder Musik, Spaß zu haben bei den Dingen, um einfach Interesse zu entwickeln an der Welt und an dem, was da draußen so ist. Das braucht es später für die Schule, aber das beginnt schon direkt mit der Geburt eigentlich. Ich habe gelernt, dass auch das Kennenlernen von Institutionen, der eigenen Umgebung, der Kirche, der Bücherei und so ein wichtiger Part ist, um Kinder sicher zu machen in ihrer Umgebung und ihnen das Gefühl von einer Integration in die Gesellschaft vor Ort zu geben. Ich habe gelernt, dass es wichtig ist, Ängste nicht beiseite zu wischen und dass man das mit dem freien Spiel weiter fördern soll und darf, als Eltern auch froh sein darf, wenn frei gespielt wird und die Kinder ihr Ding machen. Und ich habe gelernt, dass es auch ganz wichtig ist, Ängste und Gefühle der Kinder nicht abzuschmettern und sagen, du bist jetzt groß, du musst da jetzt durch, sondern auch da die Kinder ernst zu nehmen und ja, einfach auf ihrem Weg zu begleiten. Wenn ihr Anmerkungen, Infos, Kritik oder Lob für uns habt, dann schreibt uns auf jeden Fall. Dann gebt uns Sterne, bewertet uns bei irgendwelchen Podcast-Portalen, wo auch immer ihr uns hört. Wir sind ja überall, wo man Podcasts finden kann. Dann freuen wir uns sehr. Wir freuen uns aber auch über eure Post per E-Mail an post@spielspaßwutanfall.de oder als Direct Message bei Insta oder Facebook. Schickt uns auch gern Sprachnachrichten an unsere WhatsApp-Nummer 015226489791. Wenn ihr sehen wollt, wie ich Kristalle züchte, dann müsst ihr uns auf jeden Fall besuchen auf Instagram Spielspaßwutanfall. Dort zeigen wir es euch. Und wir hören uns hier in 2 Wochen wieder. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Spielspaß Wutanfall ist ein Podcast der Evangelischen Kirche der Pfalz.